direkt aus Europa, Nummer 469, Seite B.
SWR 2 Nachrichten.
Bei Brunnenbohrungen im baden-württembergischen Hirschberg ist ein mehr als 200.000 Jahre alter Backenzahn eines Mammuts entdeckt worden. Das haben die Mitarbeiter des Wasserrechtsamtes Rhein-Neckar-Kreis mitgeteilt. Der Fund führe vor Augen, welche Entwicklung die Kulturlandschaft an der Bergstraße in tausenden Jahren genommen habe, hieß es. Experten des Naturkundemuseums Karlsruhe hätten den fast 5 Kilogramm schweren Zahn bereits genau bestimmt und eingeordnet. Es handle sich um ein Steppenmammut. 15.05 Uhr.
Es gibt sie, die Männer, die erziehen, und zwar von Berufswegen, und es werden mehr. Frank Schüre hat Stimmen und Stimmungen gesammelt.
Frank, ich weiß überhaupt nicht, wohin ich gehen kann, weil ich bin eigentlich so kein Kümmerer, ich mache halt nur einen Job und das war's dann.
Ich bin ja erstmal froh, wenn du überhaupt der bist, wer ich denke, der du bist. Hast du mit Kindern zu tun gehabt?
Ich habe meine Kindergartenausbildung gemacht. Also ich war erst Fernsehtechniker und dann habe ich aber immer eine Farbenschwäche gehabt. Und die diente mir dann für eine Umschulung. Dann war ich halt Erzieher und habe erstmal ein Jahr gearbeitet. Und dann haben wir Kinder gekriegt, Barbara und ich. Und als dann das zweite Kind da war, wurde hier eine Stelle ausgeschrieben, Gemeindekindergarten, Gärtnerin gesucht. Und dann habe ich Barbara gesagt, mach du das? Und sie sagte, nee, ich habe kleine Kinder, du bist auch Erzieher, kannst du mal dich bewerben? Naja. Ja, und die haben mich sofort genommen und dann war ich 9 Jahre Kindergärtner in der Gemeinde.
Nach dem Kindergarten arbeitet Anselm König mit großen Kindern, zwischen 18 und 62 Jahre alt, mit psychischen und Drogenproblemen. Dann als Lehrer in einem Kinderheim.
Es geht immer darum, wenn du Menschen begegnest, wie auch bei der Fernsehtechnik, um Spannungen. Im Grunde genommen misst du Spannungen. Wenn du jemanden anguckst und mit jemandem kommunizierst und nichts anderes machst du als Fernsehtechniker. Der Fernseher, der bleibt so, wie er ist und zieht sein Programm weiter durch. Und das tun aber viele Menschen auch. Und wenn du als Mensch dein Programm immer durchziehst, dieses berühmte Ich, mir geht's schlecht, dann dreht sich die Welt nur um dein eigenes Programm und die Aufgabe von einem guten Sozialarbeiter ist eigentlich zu sagen, hey, guck mal, ich bin jetzt gerade da, kannst du mir mal einen Kaffee kochen oder ja, und dann kommst du in die Verbindung, also Connection, also mal wieder bei der Fernsehtechnik und die Beziehung glückt. Und beglückt.
Bevor unser Sohn auf die Welt kam, hat mir das große Angst gemacht. Das kann ich nicht leugnen. Nach 6 Monaten ist meine Frau wieder in ihren Beruf zurückgekehrt. Also er hat 3 Monate Mutterschutz und 3 Monate Elternzeit genommen. Und dann war ich ab da dann eben 1,5 Jahre alleine mit unserem Sohn.
Leander Scholz ist Philosoph und Autor. Er forscht zu politischer Philosophie, schreibt Essays und Bücher. Sein aktuelles Buch heißt Zusammenleben. Leander verarbeitet darin seine Erfahrung als Vater und Hausmann, der sich um seinen Sohn kümmert in dessen ersten 2 Lebensjahren und um den Haushalt seiner kleinen Familie.
Vor allen Dingen war das Zeitverhältnis ein völlig anderes. Man plant viel kürzer und man muss viel schneller agieren. Man ist immer gebunden an ein anderes Lebewesen, an ein kleines Kind, was seine Bedürfnisse nicht aufschieben kann.
Ich glaube, eins ergibt sich aus dem anderen. Wenn du mit Kindern, also mit deinen eigenen, so fängst du ja an, wenn du mit deinem eigenen Kind auf dem Spielplatz bist, kommst du ins Gespräch mit Müttern und Vätern, mehr Mütter als Väter, gebe ich zu, die auch Kinder haben. Du machst dir Gedanken über die Kita, in die das Kind vielleicht eines Tages geht. Du machst dir Gedanken über Ernährung, über Impfung, über alles Mögliche, was Eltern einfach natürlicherweise beschäftigt, wenn sie so kleine Dinger da haben, die alle möglichen Bedürfnisse haben.
Christian Stahlhut hat in Philosophie promoviert, hat als Übersetzer und Autor gearbeitet. Aber vor allem ist er Vater und Hausmann und Leiter des Kinderhauses am Mariannenplatz in Berlin-Kreuzberg.
Über eine Mutter bekam ich dann auch den Tipp, da gibt's in Kreuzberg, da gibt's so ein Haus, Kinderhaus nennt sich das, das ist eine tolle Kita. Ich bin also die ersten Monate mit dem Fahrrad, mit dem Kind vorne drauf, die 10 Kilometer, wie viel das sind, von Charlottenburg nach Kreuzberg gefahren und nachmittags wieder zurück. Das war mein Einstieg im Kinderhaus als Vater. Und da ich derjenige war, der meistens das Kind brachte und abholte, ergab sich auch das Nächste. Nämlich, dass ich dann als Vertreter der Gruppe irgendwann im Vorstand landete. Und das Ende vom Lied war halt, dass plötzlich eine Stelle im Büro frei wurde, weil die alte Leitung gegangen ist. Und ich dann gesagt habe, hier gut, für 2-3 Monate übergangsmäßig kann ich mal gucken, was ich hier helfen kann. Und aus diesen 2-3 Monaten wurden dann inzwischen 20 Jahre.
Ich behaupte, wenn ich dich jetzt mal höre und erlebe, das kann kein Mann nachvollziehen. Also du bist von Charlottenburg mit deinem Kind hier hingefahren. Du bist dann langsam da reingeraten. Aber wie, das machen Männer doch nicht.
Das machen Männer, wenn sie können. Wenn sie es lernen, dass es was ist, was sie erfüllt, würden das wahrscheinlich die meisten Männer machen, da bin ich von überzeugt. Die meisten Männer kriegen gar nicht die Chance, das erfahren zu dürfen.
In Freiburg sind 10,9% der Erzieher männlich, 2016. 2008 waren es 6,9%. Der bundesweite Schnitt liegt heute bei 5,5%. 1.200 Euro netto verdient ein Erzieher. Mieses Berufsimage inklusive. Mütter auf dem Spielplatz tuscheln, die Kumpel verstehen ihn nicht, Passanten schauen skeptisch, wenn er mit 5 Kindern im Schlepptau vorbeigeht.
Jede Blüte welkt und jede Jugend, dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig
ich
dauern.
Ich schreibe eigentlich seit, glaube ich, ich 16 oder 17 bin, immer an irgendwas so. Es können Romane sein, Essays oder eben auch durch meine Arbeit an der Universität, Sachbücher. Und ich hatte mir gesagt, wenn ich das mache, dann will ich tatsächlich 1,5 Jahre nichts machen sonst. Also ich will nicht schreiben. Ich will gerade das Schreiben, die ich weglassen. Das habe ich auch geschafft.
Ich dachte immer, ich wäre für höhere geistige Aufgaben berufen. Und jetzt stellte ich fest, dass der Geist anscheinend auch hier gebraucht wird, nur anders. Und das hinzukommt, wenn ich dann den ganzen Tag mit Menschen zusammen war, dass da sich eine Befriedigung einstellte, die ich so von meiner Schreibtischarbeit her nicht kannte. Das war das neue Moment und das ist auch bis heute geblieben.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen. Um sich in Tapferkeit und ohne Trauer in andere neue Bindungen zu geben.
Und das war für mich eigentlich der interessanteste Bruch, weil das Ich, was sich beruflich orientiert, dazu rechne ich mal auch das schreibende Ich, lebt eben sehr stark von Zielvorstellungen, Projekte, Termine. Und das war deswegen so wichtig, das alles mal zurückzulassen, weil es eine ganz andere Gegenwart und Präsenz plötzlich gab.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
Die diese Erfüllung, mit Menschen im Kontakt zu sein, auch natürlich in nervigen Situationen, in Konfliktsituationen oder am Schluss das Gefühl zu haben, da ist was zusammengewachsen, was so auf dem Papier als Autor nicht zusammenwächst.
Als ich meine Frau kennengelernt habe, was Zufall war bei einer Lesung, und ich gestehe, dass ich früher mir nicht vorstellen konnte, treu zu sein über so einen langen Zeitraum. In unserem Leben müssen wir eigentlich uns freiwillig binden. Das heißt, wir brauchen eigentlich gute Gründe, um das zu tun. Und das war eine schwierige Vorstellung, zu sagen, ich binde mich jetzt so sehr an einen Menschen, dass ich mit dem eben alles, was in meinem Leben noch kommt, teilen möchte. Und dann aber, als ich meine Frau kennenlernte, war das gar kein Problem. Das ist vielleicht beim Kind sogar noch viel stärker in gewisser Weise, wenn man sich dafür entschieden hat. Wenn es da ist, wird man nicht sagen, dass man zurücktritt. Das ist eine Bindung, die man nicht auflösen kann. Man kann sie zerstören, das ist klar, man kann alle Beziehungen zerstören. Aber man wird auch dann noch Vater oder Mutter bleiben, wenn die Familie aus welchen Gründen auch immer zerstört ist oder sich nicht mehr sieht oder was weiß ich. Aber die Bindung ist erstmal da und die wird einem Leben lang einig bleiben. Kinder fordern natürlich eine Nähe ein, die fast auf eine brutale Weise eingefordert ist und die einen auch manchmal verschluckt, also die einen überfordert. Man kennt die starke Abhängigkeit an. Also man erkennt sie und erkennt sie an, dann kann man damit umgehen und sie ist da. Und Nähe heißt ja, dass man sie sozusagen sieht und dass man sieht, wie es dem anderen geht. Und es ist ja nicht so, als wären wir alle einsam und unabhängig. Stimmt ja auch nicht. Wir sind auch abhängig, oft sogar sehr, von anderen. Kinder können eben nicht so sehr Dinge aufschieben. Kinder kleben an den Dingen und bleiben dann einfach stehen. Also man denkt, es ist alles fertig, wir haben alles fertig gemacht, man geht raus und plötzlich bleiben sie stehen und etwas ganz anderes total wichtig. Und dann kann man, wenn man es schafft, und das gelingt mir auch nicht immer, aber das ist tatsächlich eine Art grunddemokratische Einübung, erstmal überhaupt verstehen, worum es überhaupt geht, das weiß man nämlich nicht. Wenn man es dann verstanden hat, warum nur diese eine Hose angezogen werden kann oder warum dieses Spielzeug genau da liegen muss, stürzt mich halt auch nicht mehr. Und ich würde das eben tatsächlich auch eine Demokratisierung der Familie nennen, die auch Auswirkungen auf die große politische Demokratie hat, weil man sozusagen dann viel früher merkt, dass Kinder wirklich Mitsprache auch bei Entscheidungen ab einem bestimmten Punkt zumindest haben. Und das fängt aber schon auch an, bevor sie sozusagen willentlich ihren Willen äußern können. Zum Beispiel, dass sich Kinder Plätze in der Wohnung erobern. Dieser Alltag mit Kindern ist enorm anstrengend, wird aber in unserer Gesellschaft eigentlich immer noch so als nicht ganz so zentrale oder zumindest wichtige Tätigkeit wahrgenommen, dass alle das denken, es ist wie eine Freizeit. Du machst jetzt eine Auszeit. Dass diese Auszeit, also ich würde sogar sagen, anstrengender als mein Beruf war, das war mir vorher auch nicht klar. Also sie ist deswegen anstrengender, weil es nicht aufhört. Will man mit das Kind natürlich nicht alleine lassen, sondern man ist also permanent unter diesem Druck und das ist das größte Glück. Ach, ist jetzt eingeschlafen. Ich habe jetzt mal eine halbe Stunde, wo ich bestimmte Dinge tun kann, wo mich niemand unterbricht.
Das wirklich Anstrengende ist, dass immer Dinge passieren, die du nicht vorhersehen kannst mit Kindern. Nicht nur, dass sie sich plötzlich eingepullert haben, dass sie Sachen wollen, die jetzt gar nicht zu machen sind. Es passiert immer irgendetwas, was auch Stress verursacht. Wie läuft das mit dem Essen? Kriege ich selber noch was mit? Schreit er? Und was, wenn er jetzt richtig schreit, muss ich vielleicht zum Arzt gehen? Also diese ganzen Unwägbarkeiten, die damit verbunden sind, die lösen schon Stress aus. Und ich glaube, man braucht sehr lange, um sich daran zu gewöhnen. Vielleicht gewöhnt man sich auch nie richtig daran. Aber sie sind dann am Ende auch das Erfüllende.
Christian ist ein alter Hase in Sachen Kümmern um Kinder. Das begann mit dem eigenen Sohn und ging weiter im Kreuzberger Kinderhaus. Klar für den Sohn, aber eigentlich für seinen Vater, der es bis heute leitet.
Und das Kinderhaus, so wie es jetzt da steht, unsere Anfänge gehen ja in die frühen 70er zurück. Das sind also jetzt 50 Jahre, bald. Können wir ein halbes Jahrhundert feiern. das ist geradezu exotisch, was damals lief, als die Eltern ohne Erzieherin damals sich in die Gruppenräume gesetzt haben, so, und jetzt machen wir mal hier unsere sozialistische Erziehung der Kinder ohne Staat, ohne Kirche, nur nach unserem Konzept.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt.
Das fing mit Männern an, aber die Männer hatten eine besondere Rolle. Sie waren nämlich vor allen Dingen die Theoretiker. Als ich hier so Anfang der 90er Jahre hinkam, da gab es noch Plenumssitzungen, die bis 2-3 Uhr nachts gingen, die hauptsächlich von Männern bestimmt waren, die große theoretische Entwürfe und was jetzt alles geändert werden müsste, Konzepte entwickelten und so weiter. Das war denen auch viel zu klein da, dieses Geschäft mit den kackenden und pissenden Kindern. Dieser Männertypus, der auch teilweise hier immer noch mal auftritt, der steht eigentlich noch zur Überwindung an. Ich glaube, dass immer mehr Männer angesteckt werden von dem Kindervirus. Und wenn Männer erstmal von anderen Männern erfahren, wie zufrieden sie in ihrem Job sind, dann kommen sie vielleicht auf die Idee, auch mal damit zu machen. So ist es jedenfalls bei uns. Auch unter den Praktikanten, das heißt also diejenigen, die gerade in der Ausbildung sind, sind immer mehr Männer.
Die Kinderkümmerer, wenn Männer Erzieher werden, von Frank Schüre.
Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Nachrichten für Kinder.
Mit Christian. Die Erwachsenen gehen heute nicht zur Arbeit und die Kinder haben schulfrei, aber nur in Berlin. Das ist ja nicht nur die deutsche Hauptstadt, sondern gleichzeitig ein eigenes Bundesland. Und es ist das einzige in Deutschland, in dem heute ein Feiertag ist. Der Anlass dafür, heute am 8. März, ist der Internationale Frauentag. Worum es dabei geht, das erklärt euch Roland Krüger.
Beim Frauentag geht es um Gleichberechtigung, dass also Frauen und Männer die gleichen Rechte haben und auf gleiche Weise wertgeschätzt werden. Zum Beispiel ist häufig Arbeitgebern, also den Chefs, die Arbeit von Frauen weniger wert. Frauen bekommen oft geringeren Lohn als ihre männlichen Kollegen, obwohl sie den gleichen Job machen und die gleichen Fähigkeiten haben. Und die Fähigkeit, selbst Chefin zu werden, wird Frauen oft nicht so zugetraut wie den Männern. Hinzu kommt, dass manche Jobs als typische Männer- oder Frauenberufe gelten. Arzthelfer zum Beispiel sind meistens Arzthelferinnen. Aber als Handwerker arbeiten vor allem Männer. Das ändert sich zwar inzwischen, aber es ändert sich zu langsam. Und das ist nicht nur im Berufsleben so, sondern auch bei der Hausarbeit. Da machen Frauen immer noch deutlich mehr als die Männer. Und auch Mädchen helfen da mehr als Jungs. Da gibt es also noch einiges zu tun, nicht nur heute am Internationalen Frauentag.
Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Entdeckertag.
Hallo, ich bin Tim. Heute erkunden wir ein Gefühl, das die meisten von uns schon mal hatten. Heute geht es hier am Kakadu-Entdeckertag um Heimweh. Wir gehen heute dem Heimweh auf den Grund und lernen auch Kinder kennen, die öfter von dem Gefühl begleitet werden, weil sie in einem anderen Land geboren wurden und sich immer wieder daran erinnern, wie es in ihrer ersten Heimat war. Kakadu-Reporterin Magdalene Melchers hat nachgeforscht, was es für unterschiedliche Gründe für Heimweh gibt, wie sich das anfühlt und was man dagegen unternehmen kann.
Wir sitzen ja hier am Frühstückstisch und vor mir sind kleingeschnittene Äpfel und es ist ganz still.
Roland Steiner wurde in Deutschland geboren und hat viele Reisen in andere Länder unternommen.
Da oben tickt eine Uhr und das erinnert mich an Gespräche mit meiner Großmutter. Meine Großmutter war meine große Liebe in meiner Familie. 1888 geboren.
Ihr Enkel, Roland Steiner, kam 1949 zur Welt und erinnert sich immer wieder mal an seine Kindheit.
Das ist Heimweh. Danach sehne ich mich zurück, nach dieser Stille, mit meiner Großmutter am Frühstückstisch sitzen und die kleingeschnittenen Äpfel und die Rosinen und das Rosinenbrötchen und der Tee und ihren Blick auf mich gerichtet. Dann habe ich Heimweh.
Das Wort Heimweh wird im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache als Sehnsucht nach der Heimat erklärt.
Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.
Das Zauberhafte an Gefühlen ist, dass jeder Mensch andere hat und dadurch ein Wort unzählige Bedeutungen bekommt. Jeder verbindet etwas anderes damit. Das Wort Heimweh entsteht Ende des 17. Jahrhunderts in der Schweiz, als ein Arzt Soldaten beobachtet, die im Krieg fern der Berge schwermütig und beinahe handlungsunfähig werden. Heimweh ist also eine Krankheitsdiagnose, worauf ja das Weh im Wort bis heute hindeutet.
Symptome, Anzeichen für Heimweh sind Traurigkeit, Angstzustände, Nervosität und Bauchschmerzen.
Man spricht also etwa seit 300 Jahren über Heimweh, doch dürfen wir mit absoluter Gewissheit davon ausgehen, dass Jahrtausende vor dieser Wortschöpfung Menschen dieses Gefühl schon kannten. Heimweh wurde in vielen Geschichten und Gedichten beschrieben und besungen. Eines der bekanntesten Lieder komponierte Franz Schubert 1825, also kurz nachdem das Wort immer gebräuchlicher wurde. Er vertonte das Gedicht »Das Heimweh« von Karl Gottfried Winkler. Das ist ein deutsches Gedicht. Doch mutet die Sprache heutzutage etwas fremd an.
Oft in einsam stillen Stunden hab ich ein Gefühl empfunden, unerklärbar,
leben in aller Herren Länder auf Mutter Erde. Und der Raumfahrer Alexander Gerst hat mal in einem Interview erzählt, als er mit der internationalen Raumstation ISS durch den Weltraum gesaust ist, habe er Heimweh nach der Erde gehabt. Unser Heimatplanet ist die Erde. Allerdings bevölkern wir Menschen sie an sehr verschiedenartigen Orten.
Ich heiße Nariman, aber zu Hause werde ich Manu genannt. Ich komme aus Marokko, Syrien und Libanon. Weil meine Mutter kommt aus Marokko, mein Vater kommt aus Syrien und ich bin in Libanon geboren.
Aber in welchem Land ist dann Ihre Heimat?
In Marokko, weil ich dort halt aufgewachsen bin und ich dort angefangen habe, zur Schule zu gehen.
Nadama lebt in Hamburg und ist in der Klasse von Katrin Sodeikat.
Ich arbeite seit 12 Jahren in der Schule auf der Vettel und ich bin sehr gerne hier. Ich habe eine ganz großartige 6. Klasse mit 22 Schülern. Und davon ist nur ein Kind deutschgebürtig mit deutschen Eltern und Großeltern. Und hier an der Schule haben wir Kinder aus 33 Nationen und ebenso vielen Sprachen. Von der Mongolei über die Kapverdischen Inseln bis nach Südamerika haben wir hier fast alles.
Katrin Sodeikat ist neugierig und fragt Schülerinnen und Schüler nach den Besonderheiten ihrer Heimatländer. Doch wann hatte die gebürtige Hamburgerin denn selber mal Heimweh?
Nicht so richtig. Ich war mal 4 Wochen in Europa unterwegs und dann habe ich angefangen, Deutschland zu vermissen. Das typische Schwarzbrot, das eigene Bett, in der deutschen Sprache reden zu können. Und da habe ich gemerkt, wahrscheinlich würde mir das gar nicht gelingen, längere Zeit im Ausland zu leben. Und ich empfinde dann nicht nur besonders deutsch, sondern auch, ich bin auch sehr norddeutsch, also sehr hamburgisch. Und als ich dann hier die Stadtluft wieder hatte, war ich sehr glücklich. Also sind mir, als ich über die Elbbrücken zurückkam, wirklich die Tränen in die Augen gekommen.
In Hamburg.
Heimat ist für mich im Grunde genommen eine Heimatstadt.
Elias Assad Katan lebt seit vielen Jahren ohne seine Familie im westfälischen Münster. Der Professor für Religion kam im Libanon auf die Welt, in der Hauptstadt Beirut.
Dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was ich da vermisse. Ich vermisse bestimmte Bilder, also Gesichter von Menschen, auf alle Fälle. Natürlich, also das Essen. Die Gerüche, die fehlen natürlich und das vermisst man.
Es lohnt sich, mal ganz genau hinzuhören, wie die Heimat klingt. Zum Beispiel auf dem Weg von der Schule nach Hause. Welche Geräusche begleiten mich alltäglich? Übrigens muss man gar nicht das Land verlassen, um Heimweh zu bekommen.
Ich empfinde Heimweh, wenn ich weg von meiner Familie bin, auf der Klassenreise. Also einmal habe ich mit meinen Eltern telefoniert und dann habe ich wieder deren Stimme gehört und dann hat es mich so irgendwie aufgemuntert.
Wenn ich hier bin, vermisse ich vor allem Afghanistan. Also damals, wir sind manchmal wandern gegangen. Da gibt es sehr, sehr viel Grünland und so. Große Felsen, frische Luft, das ist einfach so schön und ich vermisse das richtig.
Roland Steiner hat seine Kindheit in einem Land verbracht, das es heute nicht mehr so gibt, wie es früher war. Die ehemalige DDR, die Deutsche Demokratische Republik.
Ich habe kein Heimweh nach der DDR, sondern Heimweh nach meiner Kindheit. Ich hatte einen abgeschlagenen Baum an der Steilküste an der Ostsee, wo sich so ein kleines Nest gebildet hat. Und dort habe ich gerne gesessen stundenlang und habe aufs Meer geschaut. Danach hätte ich Heimweh. Und dieser Ort liegt auf dem Gebiet der ehemaligen DDR.
Es tut gut, wenn man auch in der Fremde Menschen hat, mit denen man in der eigenen Sprache reden kann. Ich erlebe immer eine Sprachheimat.
Mir hilft es immer, wenn ich Musik höre oder wenn ich mit meiner Schwester rede oder mit meiner Freundin rede über Afghanistan, weil da Krieg ist und so. Dann, wenn ich ein bisschen weine, dann wird mir besser.
Wenn ich mit meinen Geschwistern über die Erlebnisse, die wir zum Beispiel in meinem Land Marokko erlebt haben, reden, über die Zeiten. Oder wenn ich Musik höre auf meine Sprache, dann fühle ich mich wohl. Zum Beispiel, wenn ich die Augen zumache, dann fühle ich, dass ich jetzt schon in Marokko bin und ich nicht so in Deutschland in einem Zuhause bin, aber in Marokko in einem Zuhause bin und mich so auf dem Bett lege oder so und Musik höre.
Wer an einem Ort geboren wurde und dann ein Leben lang dort bleibt, wird möglicherweise gar keine Vorstellung entwickeln, wie sich Heimweh anfühlt. Wer Heimweh bekommt und schnell wieder nach Hause kann, erklärt es anders als jemand, der sein Heimatland verlassen musste, um vor lebensbedrohlichen Bedingungen zu fliehen, um einem Krieg zu entkommen. Dann vermisst man auch sein Zuhause, sein Heimatland oder Menschen, die nicht mitgekommen sind. Das macht es manchmal so schwierig, sich über etwas zu unterhalten. Man verwendet dieselben Worte und meint doch kaum Vergleichbares damit.
Also für mich ist mehr Heimat Deutschland, weil hier bin ich aufgewachsen, bin ich zur Schule gegangen, habe Freunde gefunden. Aber manchmal vermisse ich auch Ghana.
Die Stadt Beirut als Heimat, zweitens auch die Musik als Heimat. Und mein dritter Heimatsbegriff, Heimat ist auch die Zerrissenheit zwischen diesen Welten.
Elias Assad Katan hat sich viele Gedanken gemacht über ein Leben mit andauerndem Heimweh und kommt zu dem überraschenden Schluss, es gibt auch positive, also gute Seiten daran.
Ich denke, man muss einfach mit dieser Zerrissenheit leben. Sie hat eine negative Seite, aber sie hat auch diese positive Seite, dass man mehr Reichtum im Leben hat, doppelt so viele Freunde hat.
Freunde, die können eine gute Unterstützung sein bei Heimweh. Kakadu-Reporterin Magdalene Melchers ist diesem großen Gefühl auf den Grund gegangen. Ja, das war der Kakadu-Entdeckertag.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 468. Frau Schröder ist Journalistin. Sie arbeitet sowohl für Zeitungen als auch für den Rundfunk. Aber in ihrer Sendung hört man sie nicht. Ein Sprecher liest den Text vor. Und was sie bei den beiden Interviews auf Thomann aufgenommen hat, hört man auch nicht. Das hört man von einem Sprecher und einer Sprecherin aus einem Aufnahmestudio des Senders, weil ihre beiden Interviewpartner unerkannt bleiben wollen und man sie an ihrer Stimme erkennen könnte. Deshalb werden sie den Hörern nicht mit ihrem wahren Namen vorgestellt. Nur von Frau Harmann und Frau Wuß hört man nicht nur, was sie gesagt haben, sondern auch ihre Stimme. Frau Harmann glaubt, dass es immer öfter vorkommt, dass Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen. Darüber hat sie vor 5 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Kontaktabbruch in Familien. Sie ist Psychotherapeutin. In ihre Praxis kommen sowohl Eltern, die von ihren Kindern verlassen wurden, als auch Kinder, die ihre Eltern verlassen haben. Für diese Sendung hat Frau Schröder aber keine Kinder interviewt, sondern nur Eltern. Frau Böhler, also die Frau, die in dieser Sendung unter diesem Pseudonym erscheint, ist schon 70, hat aber auf Frau Schröder beim Interview in ihrem Einfamilienhaus nordwestlich von Berlin deutlich jünger gewirkt. Als ihr Sohn den Kontakt zu ihr abgebrochen hat, war er schon Mitte 20. Sie hat lange gedacht, dass so etwas nur sehr selten vorkommt, hat dann aber recherchiert und herausbekommen, dass nach Schätzung von Soziologen 100.000 erwachsene Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen haben. Frau Harmann meint, es gibt 2 Arten von Gründen, warum Kinder von ihren Eltern nichts mehr wissen wollen. Der eine Grund hänge damit zusammen, dass Kinder ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit brauchen, um innere Stabilität entwickeln zu können, und wo die fehlt, komme es dazu, dass sie sich von ihren Eltern abwenden. Der andere Grund sei, dass sich manche Kinder von ihren Eltern nicht anerkannt fühlen, und dieser Grund sei noch wichtiger. Frau Wuß ist ebenso wie Frau Harmann Psychotherapeutin. Sie schreibt auch für Zeitschriften, hat aber noch kein Buch veröffentlicht. Sie vermutet, dass der Kontaktabbruch nicht nur Frau Böhler belastet, sondern ihrem Sohn auch schwer gefallen ist. Sie meint, die Eltern haben oft den Eindruck, dass ihr Kind gar nicht darunter leidet, aber sie findet, die Kinder leiden genauso wie ihre Eltern. Sie behandelt oft erwachsene Kinder, die sich von ihren Eltern abgewandt haben. Dass die Kinder ihren Eltern keinen Grund für ihr Schweigen nennen, liege daran, dass dabei vieles aus dem unbewussten Bereich kommt und sowohl den Kindern als auch ihren Eltern deshalb die Worte dafür fehlen. Frau Böhlers Sohn hat den Kontakt zur ganzen Familie abgebrochen, nicht nur zu seinen Eltern, sondern auch zu seinen Geschwistern, Tanten, Onkeln und Großeltern. Frau Wuß sagt, dass viele Kontaktabbrüche so ablaufen, denn für die meisten würde die Situation noch schwieriger, wenn sie versuchten, nur den Kontakt zu ihrer Mutter oder nur zu ihrem Vater abzubrechen. Herr Osterberg, der ebenso wie Frau Böhler in Wirklichkeit anders heißt, ist Anfang 50, hat aber schon graue Haare. Er hat vor 3 Jahren unter diesem Pseudonym ein Buch über seine unglückliche Kindheit mit dem Titel »Das kalte Haus« veröffentlicht. Er hat sich ebenso von seinen Eltern abgewandt wie Frau Böhlers Sohn, aber er ruft sie immerhin zum Geburtstag an, auch wenn diese Telefongespräche jedes Mal nur ein paar Minuten dauern, und trifft sich einmal im Jahr mit ihnen, allerdings nur widerwillig. Frau Böhlers Sohn wollte gar keinen Kontakt mehr mit seiner Mutter, auch keinen oberflächlichen wie bei Herrn Osterberg. Aber nachdem er 13 Jahre lang aus dem Leben seiner Mutter verschwunden war, stand er vor 8 Jahren eines Tages bei ihr vor der Tür und blieb eine Woche bei ihr. Genauso überraschend, wie er gekommen war, verschwand er dann wieder und war nicht mehr zu erreichen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 468. Danke.